Gehören Akkus noch in den Kühlschrank? Brennen PV-Speicher wirklich so häufig? Und lohnen sich dynamische Stromtarife immer noch nicht? Wir haben 10 solcher Mythen und Irrtümer zusammengestellt und geguckt, welche Körnchen an Wahrheit drin stecken. Und dann haben wir auch noch 2 Bonustipps gefunden. Und Tipp Nummer 10, ach Quatsch, die sind alle super spannend. Bleibt dran, viel Spaß. Man sollte USB-Ladegeräte aus der Steckdose ziehen, wenn sie nicht laden. Ja, das ist ein guter Tipp. Vor 20 Jahren. Seit 2010 dürfen laut einer EU-Ökodesign-Richtlinie Ladegeräte im Leerlauf maximal 0,3 Watt ziehen und die meisten haben das auch vorher schon eingehalten. In einem CT-Test 2012 hat dann schließlich auch das schlechteste Ladegerät nur 0,2 Watt gezogen. Das ist weniger als 50 Cent Strom im Jahr und auch heiß wird das Ladeteil dann nicht mehr. Ähnlich gut verhalten sich auch stärkere USB-C-Netzteile mit für Notebooks geeigneten 65 Watt mindestens. Im aktuellen CT-Test haben die meisten 0,11 bis 0,24 Watt im Leerlauf nur gebraucht. Lediglich eines hat dann auf 0,55 Watt ausgerissen und sogar das sind nur 2 Euro Stromkosten im Jahr. Nur über 15 Jahre alte Netzteile stehen also überhaupt nur im Verdacht, so viel Leerlaufstrom zu ziehen. Entsorgt sie vielleicht lieber, wenn ihr überhaupt noch so alte Schätzkes habt oder guckt mit so einem Strommessgerät, wie viel sie jetzt wirklich ziehen. Mehr dazu in der nächsten Frage. Bei Fernsehern, Routern und anderem sollte man nachts und im Urlaub den Stecker ziehen zum Stromsparen. Ja, das Ziehen des Steckers spart tatsächlich den Leerlaufstrom, den Standby-Strom. Es kann allerdings auch nach hinten losgehen. Auf jeden Fall lohnt sich drüber nachzudenken. Pro Watt, was das ganze Jahr durchläuft, zahlt ihr bei 25 Cent pro Kilowattstunde 2,20 Euro ungefähr. Bei 35 Cent sind es schon 3 Euro. Wenn ihr zum Beispiel einen Router, der 10 Watt zieht, dann für einen 14-tägigen Urlaub ausschaltet, ist es um 1 Euro. Naja, immerhin. Das Sparen kann aber auch nach hinten losgehen. Beispielsweise Tintenstrahldrucker, die verpusten ganz viel Tinte zum Reinigen der Düsen und Schläuche, wenn man sie wieder einschaltet. Das kann schnell teurer sein, als ihr mit dem Standby-Strom gespart habt. Oder auch OLED-TVs und Monitore, die führen im Standby ihren Pixel-Refresh durch, damit sich keine Pixel einbrennen, beispielsweise durch TV-Logos oder die Computerstatuszeile. Wenn die im Standby das nicht machen können, müsst ihr auf jeden Fall daran denken, das ungefähr täglich oder alle 2-3 Tage dann im Betrieb zu machen. Das dauert so 5-10 Minuten, würde ich mal sagen. Oder Router, wenn ihr die ausschaltet, könnte es sein, dass gewisse andere Geräte keine Internetverbindung mehr aufbauen können und dann beim Versuch, das trotzdem zu tun, viel mehr Strom verbrauchen als sonst üblich. Und Telefone und Anrufbeantworter, die funktionieren dann nicht mehr, wenn der Router ausgeschaltet ist. Ebenso Smart-Home-Geräte, also wenn ihr von außen auf irgendwas zugreifen wollt, Heizung runterdrehen mit smarten Thermostaten oder so, das funktioniert dann nicht mehr, wenn der Router ausgeschaltet ist. Besonders verdächtig für einen hohen Standby-Strom sind alte Geräte und dann auch noch welche mit Sensortasten und gar nicht echten Ein- und Ausschalter, welche mit so kleinen Displays oder mit irgendwelchen Lämpchen, die dann ständig leuchten. Internetradios, Radiowecker, Videorekorder, HiFi-Geräte, Verstärker und solche Geschichten, aber auch Küchengeräte solltet ihr euch anschauen und Stehlampen zum Beispiel. Also alles, was ihr mit irgendwelchen Sensorschaltern statt physischen Schaltern ein- und ausschaltet, auf jeden Fall. Zum Testen könnt ihr entweder aus dem Baumarkt solche billigen Strommess-Zwischenstecker kaufen, so ab 10 Euro oder sogar drunter dürften die für diesen Fall genau genug sein. Und auch eure Smart-Home-Steckdosen von allen möglichen Herstellern gibt es diese Zwischenstecker und viele von denen können ja auch messen, wie viel Strom gerade durchfließt. Für Standby-Strom ist das alles genau genug. Bei allem so vielleicht ab 5 Watt aufwärts könntet ihr darüber nachdenken, das irgendwie zu ersetzen oder nur einzuschalten, wenn es braucht oder was auch immer. Und alles so unter 2 Watt ungefähr ist unkritisch auf der Stromrechnung. Der nächste Mythos, sein Handy mit einem Mini-Solarpanel zu laden, spart viel Geld. Ganz klar, nein. Handys brauchen 3 bis 5 Euro Strom pro Jahr, auch wenn man sie viel nutzt. Tablets liegen vielleicht auch bei 5 bis 10 Euro. Und die Solarpanels, die Mini-Solarpanels, hier haben wir sie getestet, die kosten eben entsprechend Geld, was man erst nach vielen Jahren dann wieder reinholen könnte. Wenn man zufällig so ein Panel da hat und damit einen Akku lädt und sowas, alles gut, darüber kann man dann auch sein Handy laden. Das spart immerhin ein kleines bisschen. Aber eine echte Investition, um eure Stromkosten echt zu senken, wäre so ein Solarpanel oder Mini-Solarpanel nicht. Der nächste Mythos. Dynamische Stromtarife lohnen sich nicht. Ja, das dürfte für die meisten Fälle tatsächlich stimmen. Ein dynamischer Stromtarif lohnt sich nur, wenn ihr wirklich große Anteile eures Stromverbrauchs in die billigen Stunden verschieben könnt. Das ist vor allem mittags und nachts. Dann kostet der dynamische Strom pro Kilowattstunde 5 bis, wenn ihr Glück habt, auch mal 20 Cent weniger als zur teuren Zeit. Allerdings tragt er das Risiko, dass generell im Winter schon der billige dynamische Strom in die Größenordnung kommt, was ihr mit dem statischen Stromtarif auch bezahlen würdet. Zudem müsst ihr erstmal die Gebühren einsparen, die das Smart Meter kostet. Das braucht ihr nämlich auf jeden Fall für den dynamischen Stromtarif. Die Bundesnetzagentur hat das für die freiwilligen Einbauten auf 30 Euro im Jahr gedeckelt. Das gilt für Haushalte bis 6000 Kilowattstunden Verbrauch und 7 Kilowatt Peak Solareinspeisung im Jahr. Wenn ihr drüber liegt, sind es 40 oder 50 Euro im Jahr und nur bei sehr hohen Verbrauchen liegt ihr bei 110 Euro aufwärts. Aber schon die 30 Euro, wenn man das umrechnet auf vielleicht um die 7 Cent, die ihr spart für eine verschobene Kilowattstunde, dann liegt ihr schon bei einer Kilowattstunde pro Tag so ungefähr. Die erste verschobene, eingesparte Kilowattstunde geht also in die Gebühren. Als profitabelster Verbraucher zum Verschieben zählt vor allem das Elektroauto. Gerade mittags könntet ihr das besonders günstig laden. Wenn ihr allerdings den ganzen Tag auf der Arbeit seid, fällt das schon wieder weg und ihr müsst es über die Nacht laden. Wärmepumpen brauchen auch viel Strom, aber je nachdem, wie eure Heizung aufgebaut ist, lässt sich dieser Strombedarf nicht so beliebig über den Tag in die billigen Stunden verschieben. Das passt also gar nicht so richtig gut zusammen. Alleine für Geschirrspüler, Trockner und Waschmaschine lohnt sich der dynamische Stromtarif nicht. Das sind ja vielleicht nur 1-2 Kilowattstunden pro Durchlauf, die ihr überhaupt verschieben könnt, wenn ihr es überhaupt verschieben wollt. Ein Akku wiederum macht die Sache interessanter. Der könnte sich mittags und nachts mit billigem Strom laden und dann vor allem eure unverschiebbaren Abendverbräuche wie Kochen oder Fernsehen dann abpuffern. Ob er sich allerdings gegenüber dem Szenario rechnet, einfach bei dem statischen Stromtarif zu bleiben, ist schwer abzusehen. Und wenn ihr den Akku in erster Linie kauft, um eine PV-Anlage abzupuffern, dann stehen die ja wieder in Konkurrenz. Weil genau zu den Zeiten, wo der Akku sich mit billigem dynamischen Strom mittags voll tanken könnte, habt ihr ja vom Dach komplett kostenlosen Strom. Generell also dürfte sich ein dynamischer Stromtarif wirklich nur für wenige Haushalte rechnen und dann ist das Einsparpotenzial wahrscheinlich vergleichsweise gering und der Aufwand dafür ist riesig. Ohne Elektroauto ist es also eher Hobby als Geldersparnis. Ach ja, Smart Meter, wenn ihr Probleme habt, eins zu bekommen, vielleicht weil ihr keinen LTE-Empfang im Keller habt, hier haben wir ein paar Tipps für euch gesammelt. Man sollte Akkus nicht komplett laden oder entladen. Nee, das gilt eigentlich nicht mehr oder nur noch für sehr wenige Geräte. Der Mythos hat nämlich zwei Hintergründe. Erstens, das Tiefentladen und das Überladen ist für die Akkuzellen selbst tatsächlich schädlich. Und es gibt auch genug billige Werkzeugakkus und Haushaltsgeräteakkus, die kann man damit möglicherweise beschädigen. Also je billiger das Gerät, desto sorgfältiger solltet ihr in die Betriebsanleitung vielleicht gucken. Bei anderen modernen Geräten, Smartphones, Tablets, Elektroautos, Elektrobikes und auch die kleinen AAA-Zellen, da ist allerdings eine Ladeelektronik davor, die eine Tiefentladung und ein Überladen verhindert. Wichtig bei denen wäre allerdings, wenn ihr sie dann mal auf 0% runterfahrt, dass ihr sie relativ zügig so innerhalb von 1-2 Tagen zumindest so auf ein Drittel wieder aufladet, weil die Zellen selber haben natürlich eine Selbstentladung und selbst wenn die Schutzelektronik da irgendwie stoppt, entladen sie sich danach eben trotzdem. Der zweite Hintergrund für diesen Mythos ist, dass auch moderne Akkus durch komplette Ladezyklen tatsächlich ein bisschen altern. Daher hört man oft den Tipp, sie nur bis 80% oder 90% aufzuladen. Einige Notebooks und Smartphones haben da sogar Optionen für. Die Akkus altern dadurch ein bisschen weniger, aber ganz verhindern könnt ihr eine Alterung sowieso nicht. Akkus altern einfach dadurch, dass man sie benutzt. Und stärker ist im Allgemeinen der Effekt, dass sie ein bisschen zu heiß werden, gerade wenn sie in Geräten eingebaut sind. Von modernen Akkus könnt ihr sowieso erwarten, dass sie nach 4 bis 5 Jahren noch weit über 2/3 ihrer Kapazität haben. Und wenn sie sehr schnell altern, ist es eher ein Fall für die Garantie. Und dadurch, dass ihr sie schonend auflädt, könnt ihr das auch nicht verhindern. Zudem, wenn euch jetzt die 80-90% Laufzeit reichen, wenn ihr es einschränkt, dann braucht ihr doch gar keine Angst davor haben, dass sie in 5-6 Jahren vielleicht ein bisschen von ihrer Kapazität verlieren. Weil habt ihr ja jetzt schon die geringere Kapazität. Okay, ihr könntet jetzt natürlich sagen, ich schalte das wieder aus und ich lasse ihn auf 100% laden, wenn ich die lange Laufzeit dann doch mal brauche. Aber lasst euch von eurem Akku nicht so stressen. Bei vielen Geräten könnt ihr ihn dann sowieso mal austauschen, zumindest einmal vom Fachhandel oder vom Hersteller austauschen lassen, wenn es in 5-6 Jahren dann mal eine zu geringe Kapazität ist. Nutzt einfach eure Geräte so, wie ihr wollt, genießt die Geräte und lasst euch von eurem Akku nicht stressen. Rausgenommene Akkus sollte man im Kühlschrank lagern. Akkus im Kühlschrank, das galt für alte Akkutypen und für Batterien. Die haben sich im Kühlschrank langsamer entladen. Moderne Lithium-Ionen-Akkus entladen sich aber bei Kühlschrank- und Zimmertemperaturen gleich schnell. Höchstens gilt es vielleicht für die AAAAA-Akkus mit Nickel-Metallhydridzellen. Die entladen sich im Kühlschrank ein kleines bisschen langsamer. Aber dann wiederum, alles, was man im Kühlschrank lagert an Akkus, muss man sowieso auf Zimmertemperatur bringen, bevor man sie wieder nutzen kann. Und in der Zeit könnte man ihn auch einfach aufladen, wenn er sich entladen hat. Dazu sind Akkus ja da. Von daher lagert eure Akkus einfach in der Schublade. So ganz solltet ihr die Temperaturen allerdings nicht außer Acht lassen. Lagert sie nicht bei negativen Temperaturen, das hat man in der Schublade ja sowieso nicht so häufig. Und auch nicht bei über 40 Grad, also nicht in direktem Sonnenlicht und nicht in der Nähe von Heizungen. Der nächste Mythos: Schnellladen schadet den Akkus. Nee, so in der Form gilt das nicht mehr. Tatsächlich vertragen zwar die Akkuzellen das schnelle Laden nur in einem gewissen Temperatur- und Ladebereich, aber die Ladeelektroniken der Akkus sorgen dafür, dass es auch eingehalten wird. Und außerhalb dieser Spezifikation regeln sie den Ladestrom dann herunter. Die Techniken wie USB-C, Power Delivery und Qualcomm Quick Charge und wie sie alle heißen, die sind dafür vorgesehen, dass das Gerät den Ladestrom runterregeln kann. Und genau das passiert dann auch. Wenn ein Handy sich in, ich sag mal, 30 Minuten zu 95% auflädt, dann hat es nur mit 20, 25 Minuten auch mit höchster Geschwindigkeit, mit stärkstem Strom geladen und in den anderen 5 bis 10 Minuten wird es dann runtergefahren. Vor allem zum Ende hin regeln die Handys das runter, damit die Akkus geschont werden. Der nächste Mythos: Solarakkus für Balkonkraftwerke lohnen sich nicht. Solarakkus sind so lala für Balkonkraftwerke. Sie können sich unter gewissen Umständen tatsächlich lohnen. Balkonkraftwerke selber kein Problem, einstöpseln und sofort spart man Strom. Bei den Akkus wiederum braucht ihr auf jeden Fall eine Messtechnik, damit sie den Strom auch zu den richtigen Zeiten wieder abgeben können. Und die Messtechnik kostet eben auch noch ein bisschen Geld. Aber weil die Balkonakkus so billig geworden sind, für so eine Kilowattstunde zahlt man so um die 300 Euro nur noch, könnten sie sich unter gewissen Umständen jetzt endlich lohnen. Rechnen wir mal den Idealfall, dann wird so ein Balkonakku an 200 schönen Tagen im Jahr voll und dann spart er pro Kilowattstunde eure, sagen wir mal, 30 Cent Stromkosten. Das sind dann 60 Euro im Jahr, die er spart, und wenn der 300 Euro gekostet hat, wärt ihr theoretisch nach 5 Jahren im Plus. Ihr müsst davon noch die Regentage im Sommer natürlich abziehen und die Messtechnik, also so ein Shelly 3EM mit Einbau kostet vielleicht 200, 300 Euro, die Zwischenstecker kosten 20, 30 Euro pro Stück, je nachdem, was ihr so haben wollt. Das günstigste wären dann die Aufsätze für einen Zähler, wenn der in einer WLAN-Reichweite liegt, oder auch tatsächlich das Ganze mit einer statischen Abgabe zu programmieren, was allerdings eben nicht so genau ist. Das gilt auch nur, wenn ihr genügend Panels habt. So ein einzelnes vor der Balkonbrüstung dürfte da ein bisschen zu schwachbrüstig für sein und wenn die Panels auch gut ausgerichtet sind. Zudem gilt es auch gar nicht für jede beliebige Größe von dem Akku. Beispielsweise dürfte ein Single-Haushalt ein sparsamer, schon einen 2-Kilowattstunden-Akku gar nicht mehr in jeder kurzen Sommernacht überhaupt wieder leer kriegen. Der nächste Mythos: Solarakkus haben ein hohes Risiko, in Brand zu geraten oder gar zu explodieren. Tatsächlich können solche Akkus in Brand geraten, wie eine Serie 2022 von Akkus von Zenec zeigte. Der Hersteller musste letztlich über 100.000 Akkus austauschen, aber eine generelle Brandgefahr geht von den Solarakkus nicht aus. Forscher der RWTH Aachen haben die Zahl der Brände ins Verhältnis gesetzt zur Zahl der installierten Speicher und sie kamen für 2023 auf eine Brandwahrscheinlichkeit von 0,0049% pro Jahr. Ralf Haselhuhn von der DGS, der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie, kommt für 2024 mit einer etwas genaueren Datenlage auf 0,0097% pro Jahr. Zum Vergleich, die RWTH hat das Brandrisiko genauso für Wäschetrockner berechnet. Da kamen sie auf 0,0037%, also eine ähnliche Größenordnung. und das allgemeine Risiko für Hausbrände liegt bei 0,28%. Elektroautos brennen übrigens mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,021% und Verbrennerautos mit etwas mehr, 0,089%. Generell also ist das Brandrisiko für Solarakkus in der gleichen Größenordnung wie das von Wäschetrocknern und deutlich häufiger brennen Elektroautos oder gar Verbrenner. Die Zelltechnik spielt dabei übrigens keine Rolle. Laut Haselhuhn vom DGS besteht bei LFP-Zellen zwar tatsächlich ein etwas geringeres Risiko für Brände, ein etwas höheres haben die Nickel-Kobalt-Aluminium-Speicher NCA und NMC Nickel-Mangan-Kobalt-Speicher, aber entscheidend sei es laut ihm, dass die Hersteller ihre Hausaufgaben in puncto Sicherheit machen und letztlich brennen alle drei Akkutypen dann ungefähr ähnlich unwahrscheinlich. Wichtig ist aber auch, dass ihr den Akku gut belüftet aufstellt und nicht mit irgendwelchen Krempel zurümpelt. Der nächste Mythos. In Deutschland wird Photovoltaik massiv subventioniert, weil die Mehrwertsteuer erlassen wird. Tatsächlich wird euch die Mehrwertsteuer erlassen für Photovoltaikanlagen und Zubehör bis 30 Kilowatt Peak, das ihr auf oder in der Nähe von Wohnhäusern errichtet, und auch die Einkommensteuer auf eure Erträge wird euch erlassen. Das Ganze ist aber keine Subvention, sondern eine Entlastung der Finanzämter. Die privaten Anlagenbetreiber könnten sich die Mehrwertsteuer nämlich sowieso wieder erstatten lassen, und zwar über Jahre hinweg mit quartalsmäßig abzugebenden Umsatzsteuervoranmeldungen. Zudem müssen Sie jährlich eine Einnahmeüberschussrechnung machen und dabei dürften Sie sich von Lohnsteuerhilfevereinen nicht helfen lassen, weil Sie ja Gewerbetreibende sind. Die Finanzämter müssen sich also mit massenweise Steuererklärungen von Laien herumschlagen und genau die fallen durch die Mehrwertsteuerreduzierung weg. LED-Leuchtmittel machen schlechtes Licht. Das galt Anfang des Jahrtausends für die ersten LEDs, inzwischen aber nicht mehr. Die ersten LEDs hatten eine sehr schlechte Farbwiedergabe, vor allem knalliges, kräftiges Rot fehlte. Dadurch wirkten Gesichter eher blässlich und Farben wirklich fahl. Das lag an einem sehr eingeschränkten Farbspektrum, was sie nur geworfen haben. Ein Maß dafür ist der sogenannte Farbwiedergabeindex RA oder CRI. Das Maximum ist 100 dabei, das erreicht Sonnenlicht, und die alten LEDs haben tatsächlich nur 65 erreicht. Seit 2010 schreibt allerdings eine EU-Verordnung vor, dass nur noch für Innenräume Leuchtmittel mit RA ab 80 aufwärts in den Handel gelangen dürfen. Das ist schon eine ganz ordentliche Farbwiedergabe, durchaus wohnzimmertauglich, würde ich sagen. In den Supermärkten und Baumärkten findet ihr natürlich deswegen nur noch RA80-Lampen, aber auch RA90 aufwärts ist durchaus für günstiges Geld zu kriegen. Und im Versandhandel schafft ihr sogar RA95 zu finden. Das gilt vor allem für wechselbare Leuchtmittel, also E27 oder GO10 oder solche Fassungen. Wenn ihr Leuchten mit eingebauten LEDs sucht, da sieht es noch ein bisschen schlechter aus. Da gibt es wenig, was deutlich über RA80 liegt. Bei den LED-Stripes werdet ihr da vielleicht noch am ehesten fündig. Ach ja, und die Farbtemperatur, die ist davon noch völlig unabhängig. Also warmweiß, kaltweiß, das bleibt trotzdem ein wichtiges Kriterium bei der Wahl von einem schönen Leuchtmittel. Weitere Details zu den LEDs, wie ihr noch farbkräftigere mit R9 findet, wann sie flackern und nicht flackern und was der Stroboskopeffekt ist, findet ihr in diesem Video. Der nächste Mythos. Smarte Heizthermostate sparen 30% eurer Heizkosten. Leider nicht. Smarte Thermostate machen es in erster Linie komfortabler für euch. Das Badezimmer ist morgens warm. Wenn ihr arbeiten seid, wird die Heizung runtergedreht. Und wenn ihr im Urlaub vergessen habt, sie abzudrehen, könnt ihr das von außen immer noch erledigen. Wenn ihr besonders diszipliniert seid, wenn ihr sowieso die Heizung schon immer abends runterdreht und wenn ihr den Raum verlasst, dann habt ihr die größte Ersparnis schon selber euch erarbeitet. Oder auch wenn ihr eine Zentralheizung mit Nachtabsenkung habt, dann kann so ein smartes Thermostat, wenn es falsch programmiert ist, sogar die Heizkosten wieder erhöhen. Untersuchungen gehen eher von 9-15% aus und das dürfte auch eher in schlecht gedämmten Altbauten gelten oder wenn ihr oder eure Familienmitglieder auch mal vergesst, die Heizung runterzudrehen. Mit Disziplin und in gut gedämmten Häusern dürfte deutlich weniger zu holen sein, ich schätze mal unter 5%. Apropos smarte Thermostate, wir haben von Switchbot und TP-Link zwei besonders billige Vernetzte gefunden. In diesem Video stellen wir sie euch vor und vergleichen sie mit ein paar teureren. Das waren unsere 12 Akku-, Solar- und Energiemythen und Irrtümer. Ihr habt wahrscheinlich noch haufenweise andere Mythen auf Lager. Schreibt es in die Kommentare, wenn wir anderen Sachen nachgehen sollen oder auch, wenn ihr einen Mythos kennt, der so gar nicht stimmt. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.